Vielen Dank, Herr Scherer. Wir kommen zu der Debatte über die militärische Option. Ich will gleichwohl zunächst mal einen Schritt zurück und nochmal über Sanktionsregime reden. Und deshalb meine erste Frage an Herrn Künzel. Über Sanktionen kann man mit doppeltem Hintergrund sozusagen reden, einem moralischen und einem funktionalen. Den moralischen mal außer Acht, der ist, glaube ich, unstrittig, aber den funktionalen. Wie funktional kann das sein für die deutsche Außenhandelswirtschaft, sich zurückzuziehen und zu sehen, dass die Chinesen die Löcher stopfen, die man selber hinterlässt?
Okay, also der erste Punkt ist, dass die deutsche Industrie, wenn sie sich aus dem Iran zurückzöge, insgesamt sage und schreibe 0,5% des Exporthandelsvolumens verlieren würde. Deutschland ist Exportweltmeister und diese Einbußen, die man ökonomisch erleiden müsste, die wären für ein Land wie Deutschland verkraftbar. Zweitens geht es nicht um die Quantität der Exporte, sondern um die Qualität der Exporte. Es geht um Hightech-Bereiche, in denen auch China und Russland nicht innerhalb von 3-4 Wochen einfach als Ersatzländer einsteigen können. Das bedeutet, dass hier tatsächlich eine relativ starke Abhängigkeit von europäischer Technologie existiert. Was die funktionale Möglichkeit anbelangt, dieser Sanktion, die ich sehr stark befürworte, und ich will noch diese Information, die ich sehr interessant fand von Herrn Ulau 2002, noch um einen Aspekt ergänzen. Also Herr Ulau sagte, wir wollen diese Thematik nicht auf die Agenda setzen. Es war dann ja klar geworden, dass der Iran da irgendwie seit so und so vielen Jahren etwas verborgen hatte. Es gab dann aufgeregte Diskussionen, ob man jetzt die Akte des Irans an den UN-Sicherheitsrat überweist. Und Deutschland war in all diesen Jahren sehr strikt dagegen, die Akte zu überweisen und hat stattdessen sozusagen mit den sogenannten E3, also Großbritannien, Frankreich und Deutschland, auf direkte Verhandlungen gesetzt, auch um diese Überweisung an den Sicherheitsrat so lange wie möglich aufzuschieben. In der Zeit, Herr Sattar, das wird Sie vielleicht freuen, weil das ein Zitat aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist. In dieser Zeit hat die FAZ am 7. September 2004 Folgendes geschrieben aus einem Veranstaltungsbericht. Zitat: Fischer, damals Außenminister, Fischer sagte, die Europäer hätten in den zurückliegenden Gesprächen über das iranische Atomprogramm immer zu verstehen gegeben, dass die Iraner in ihren strategischen Sicherheitsinteressen Europa als Schutzschild verstehen sollten. Zitat Ende. Und das Wort Schutzschild wurde in der FAZ zitiert als Zitat von Joschka Fischer. Und das ist der Stand sozusagen, den man bis heute im Prinzip hat. Denn es ist tatsächlich so, dass in den letzten Wochen immer wieder Deutschland im Rahmen des Sechserkreises darauf gedrängt hat, erneut mit einem neuen Anreizpaket den Iran sozusagen eher zu belohnen, als dafür, dass er zum dritten Mal den UN-Sicherheitsrat sozusagen zum Besten nimmt, mit zu bestrafen, wie das eigentlich vorgesehen ist, auch in der UN-Charta. Es geht, wenn man sich überhaupt noch vorstellen möchte, und wir haben kaum ich glaube, Defätismus ist ein Luxus, den wir uns nicht erlauben können, nach dem, was das letzte Jahrhundert an Geschichte gebracht hat. Und wenn man nicht defätistisch ist, wenn man versucht einzugreifen, was könnten massive deutsche Sanktionen im Iran verändern? Ich glaube nicht, dass sie jetzt Großdemonstrationen auslösen würden. Aber ich glaube, dass es innerhalb der Elite des iranischen Regimes Spannungen und Widersprüche gibt, die durch solch einen Schritt Deutschlands und der Europäischen Union erheblich verschärft würden. Es gibt sozusagen im Rahmen der allgemeinen Wahnhaftigkeit durchaus Differenzen zwischen eher pragmatisch Orientierten wie Rafsanjani und anderen. Und man weiß nicht, wie sie auf diesen massiven Druck reagieren würden. Ich gehe davon aus, dass sich dann die Widersprüche sozusagen verschärfen würden und dass es eventuell dazu kommt, dass der Iran zumindest vorübergehend einen Schritt zurück macht und diese UN-Sanktionen, diese UN-Sicherheitsratsbeschlüsse, die sehr harmlos eigentlich sind, nämlich nur die Aussetzung der Urananreicherung verlangen, für eine Weile erfüllt, um diese Art von Druck abzuwenden. Aber wenn im Moment der Iran auch nur einen winzigen Schritt zurückgehen würde, der sozusagen in der Sache selbst kaum besonders viel wert ist, hätte das eine symbolisch enorme Bedeutung, weil der Iran seit Jahren damit prahlt, sich sozusagen gegen die gesamte Weltgemeinschaft mit einem sozusagen erleuchteten Führer immer weiter behaupten zu können. Ich glaube also, dass ein winziger Schritt zurück bereits eine Dynamik in Gang bringen könnte, die vielleicht dann auch zu Demonstrationen und dergleichen führen. Ich gehe alle davon aus, ich gehe nicht davon aus, dass es sozusagen gelingt, über die Sanktionen die Bevölkerung gegen diese massive Repression, die im Iran im Moment herrscht, zu mobilisieren. Aber ich gehe davon aus, dass Widersprüche in Entfaltung gebracht werden können, die schon angelegt sind auch im Moment, und dass diese Widersprüche in der Elite des Irans weitere Entwicklungen nach sich ziehen könnten, die dazu führen könnten, dass man das iranische Atomprogramm vielleicht mit weniger militärischer Gewalt, als es sonst der Fall wäre, verhindern kann.
Ich habe eine Frage an Herrn Singer. Sie haben ja sicher verfolgt, dass vor einigen Wochen die Bundeskanzlerin in Israel war und eine in Deutschland umjubelte, auch in Israel umjubelte Rede vor der Knesset gehalten hat, Israels Sicherheit sei nicht verhandelbar für Deutschland. Gleichwohl gilt ja auch für Sie, wie für überhaupt Deutschland insgesamt, dass es einen kulturellen Spalt zwischen Israel und Deutschland gibt in der Frage, welche Lehre man aus Auschwitz, aus dem Zweiten Weltkrieg zieht. Beide sagen nie wieder, die Israelis sagen nie wieder Beschwichtigung, die Deutschen sagen nie wieder Krieg. Inwieweit belastet das den Atomstreit?
Well, two things about that. One is that I have a mixed reaction to the unprecedented German visit. It was Angela Merkel plus a lot of her cabinet. There was a joint cabinet meeting between the two groups of ministers. It was an unprecedented show of solidarity with Israel. So I have a mixed feeling about this because on the one hand, it's always heartwarming to see any kind of show of friendship with Israel. We don't always have those kind of shows of friendship. I don't want to seem ungrateful. On the other side, I had the concern that this sort of embrace of Israel might have been a substitute for taking more concrete actions against Iran. In other words, what if the German government was essentially trying to hug Israel so tightly that Israel wouldn't be able to say that you're not doing enough on Iran, and oh, we would have to cut back on our trade with Iran, which we don't want to rather do. We'd rather hug Israel. So I'm concerned about that dynamic. Now, as for the argument about war, I think that the point has been made here, and the point has to keep being made, that the sure path to war is to allow Iran to obtain nuclear weapons. That is the lesson of the 1930s, that if you let a totalitarian power get stronger, its appetites are insatiable, it will increase, it will keep attacking, it will keep expanding, it will keep growing in power until it's stopped. That dynamic leads to war, and we don't want it to be a war in which Iran already has nuclear weapons. The other way it leads to war is because of what was said here earlier. I agree with that, that the Begin, what's called the Begin Doctrine, is alive and well in Israel. There's a consensus in Israel politically and among the people that Israel cannot tolerate a hostile power with nuclear weapons. Israel's been training for some 20-30 years about the Iranian threat, what happens if they actually try to get nuclear weapons, as Iraq was trying to do, as Syria perhaps was trying to do. So the choice isn't really between doing nothing and sanctions. In other words, sanctions or deterrence. Governments seem to be acting as if the choice is between, you know, living with a nuclear Iran by doing nothing, or confronting Iran. That's not really the choice. The choice is between Israel or the United States taking action preemptively or a process that leads to a nuclear Iran and war. That's one set of scenarios. And the other set, the other choice is to stop Iran now with non-military means, which is still possible. I also agree with the other panelists who've said that it's not too late to stop Iran, and with Matthias, who's pointing out that the Iranian regime can basically be brought to its knees by economic and diplomatic measures. And it's with a very low price, 0.5% of Germany's trade with the world is with Iran. The figure I saw for total EU trade with Iran is about 1%. That may even be too high. And at the same time, Iran's trade with Europe is 40% of its trade. 1% versus 40%. So if you reduce trade by 1.5%, Iran takes a 40% hit. That's huge. And I don't think Iran can withstand it. I think that one possible scenario is the Libya scenario, where Libya essentially decided that the its pursuit of nuclear weapons and its support for terrorism, instead of being good for the regime, being what you might call regime insurance, it became a regime liability. And at that point, it decided to give it up. Well, that's actually the Western objective with Iran. You either try to help the people remove the regime, which is the best option. The second best option is for them to come to a Libya-like conclusion that their support for terrorism and their pursuit of nuclear weapons, rather than helping the regime, has become a liability, and it's time to give it in exchange for a relief of international pressure.
Herr Scherer, ist es, um mal in die Rolle des Teufels Advokat zu schlüpfen, ist es nicht eine Doppelmoral, Iran diese Bombe zu verwehren und Israel zu gestatten?
Ich glaube, da reden wir über zwei Regierungsformen, die sehr unterschiedliche Natur haben. Israel ist sicherlich eine sehr fehlerhafte Demokratie, aber es ist eine Demokratie. Und ich glaube nicht, dass Israel, diese demokratische Regierung, eine direkte nukleare Bedrohung für seine Nachbarländer darstellt. Der Iran hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er sehr wohl eine Bedrohung für seine Nachbarländer ist, direkt als auch indirekt. Man kann darüber streiten, ob das, was im Sommer 2006 im Libanon geschehen ist, der erste direkte iranisch-israelische Krieg war. Wenn man die Hisbollah als Proxy Teherans ansieht, dann ja. Ich schlafe persönlich weitaus ruhiger, wenn ich weiß, Jerusalem ist zwar nuklear bewaffnet, aber weil demokratisch legitimierte Regierungsform, und der Iran hat keine nukleare Mittelstreckenraketen, Geschütze. Damit kann ich gut leben, zu sagen, da messe ich mit zweierlei Arten. Ja.
Realpolitik. Ja. Darf ich einen kleinen Punkt ergänzen? Als die Details über das israelische Atomwaffenprogramm 1985 bekannt wurden in der London Times, hatte keine arabische Regierung das Bedürfnis verspürt, sich nuklear selber aufzurüsten. Als jetzt die iranischen Pläne bekannt geworden sind, hat das einen nuklearen Rüstungswettlauf in Gang gesetzt, weil die arabischen Länder genau wissen, was mit dem Iran los ist und dass der mit der iranischen Bombe ganz anders umgehen würde als Israel, die die Waffe aus defensiven Gründen braucht.
Meine nächste Frage richtet sich auch an Sie. Inwieweit, um mal zur deutschen Außenpolitik zurückzukommen, inwieweit kann man derzeit überhaupt von einer deutschen Außenpolitik reden? Inwieweit unterscheiden sich hier die Auffassungen Steinmeiers und Merkels, wie wir das schon in der Russland- und in der China-Politik gesehen haben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die wir gestern Abend schon versucht haben zu thematisieren. Von der Realität der europäischen Debatte ausgehend muss man sagen, dass es im Moment Bemühungen gibt von Frankreich und Großbritannien, unilaterale europäische Sanktionen gegen den Iran innerhalb der Europäischen Union zu verankern. Premierminister Brown, der jetzt durch die letzten Wahlen sehr stark angeschlagen ist, Brown hat vorgeschlagen, dass sich diese Art von Sanktionen konzentrieren sollten auf einen besonderen High-Tech-Bereich, auf den Iran besonders angewiesen ist. Und das ist der Bereich der Technik der Verflüssigung von Gas. Denn wenn man dieses Erdgas verflüssigen kann, dann erhält es einen festen Zustand. Und diesen festen Zustand kann man in Container sperren. Die Container können auf Schiffe kommen und dann können das über per Schiff kann das Erdgas sozusagen ohne schwierige Pipelines bauen zu müssen, überall in die Welt verschifft werden. Deswegen sind diese Verflüssigungsanlagen von so einer zentralen Bedeutung. Jetzt möchte ich Ihnen vorstellen, also was da passiert im Moment, das ist wirklich unbekannt. Ich habe es in deutschen Medien noch nicht gelesen, dass eine Firma aus Deutschland, die in München ansässige Linde AG, im Moment eine absolute Schlüsselrolle spielt, genau bei der Technik der Gasverflüssigung im Iran. Es wurde am 18. März 2008 zum ersten Mal ein Abkommen unterzeichnet im Iran über den Bau einer großen Verflüssigungsanlage. Und ich möchte den Leiter dieser Anlage zitieren. Das ist also ein Herr Keyrandish, ein Iraner, der sagt, ich lese das mal auf Englisch vor, Linde is not only the licensor of the liquefaction unit, besides Linde will be supplying the exclusive equipment of the unit and will also be supervising over the works of its contractor. Linde has made it clear that contractors are expected to work on the project only under certain conditions, including the constant presence of its specialists amongst the working groups of the contractors. End quote. Das heißt, Linde AG hat hier so den Schlüssel in der Hand, um diese Technik im Iran zu verwirklichen. Und es ist bekannt, dass diese spezielle Firma auch zum Teil gestellt wird von den Revolutionären Garden, die also nicht zu Unrecht von den USA auf die Liste der Terrororganisationen gesetzt worden sind. Dieser Tatbestand ist in Deutschland völlig unbekannt. Ich glaube, ich bin der Erste, der auf deutscher Sprache darüber hier berichtet. Aber es macht klar, warum sich Deutschland bisher dem Ansinnen der Briten, nämlich die Gasverflüssigungstechnologie zu boykottieren für den Iran, so lange bis der Iran in der Nuklearfrage nachgibt, warum sich Deutschland diesem Anliegen bisher nicht angeschlossen hat. Denn es ist so, dass nach wie vor die Länder, die auch die anderen unilateralen europäischen Sanktionen blockiert haben, nach wie vor die gleichen sind. Das ist Italien, Spanien, Österreich und Deutschland. Und insofern haben wir im Moment eine sehr klare deutsche Außenpolitik, die sich innerhalb der Europäischen Union nicht auf die Seite von Sarkozy und Brown stellt, sondern dagegen opponiert, trotz der guten, begrüßenswerten Worte der Kanzlerin in Jerusalem.
Herr Singer, es gibt ja eine andere Variable in dem Spiel Atomstreit, die nicht in Europa sitzt, sondern in Washington, und es bedarf ja keiner großen Prognosekraft, dass die Wahlen im November auch diesen internationalen Konflikt entscheidend beeinflussen. Was erwarten Sie etwa von einem Präsidenten Barack Obama in dieser Frage, der angekündigt hat, mit der iranischen Seite verhandeln zu wollen?
I agree that the elections coming up in the US will be critical. There is, it seems to be, a difference in approach, not so much partly between the Democratic candidates, between Hillary Clinton and Obama, but more of a stark difference between both Democrats and the Republican, seems to be nominee, John McCain, over the issue of negotiating with Iran or not. The key question in my mind is whether the next president of the United States will be serious about backing up the words of the U.S., namely that the U.S. cannot accept a nuclear Iran, with the actions to make that happen. Or will that be just a cover for a kind of deterrence policy that accepts a nuclear Iran? And I think that on the one hand, if Obama were serious, he also has said that a nuclear Iran is not acceptable. And if he were serious about that, he might be the most persuasive, for instance, in Europe, in terms of making a sanctions campaign happen that would prevent it. My concern is that that the State Department, the Defense Department, the intelligence agencies, and so on are essentially in a kind of deterrence mode already, and that to actually launch a campaign serious enough to prevent Iran from getting nuclear weapons, you would actually have to turn around those bureaucracies. And it's hard for me to imagine Obama doing that. It's just a little hard for me to imagine Hillary Clinton doing that. John McCain, it's more easy to imagine that he would take that policy seriously and make it happen. But the litmus test is seriousness, and I don't rule out the possibility that that either Obama or Hillary could be serious, but I'm more concerned about them than John McCain.
Meine letzte, vielen Dank. Meine letzte Frage, bevor wir das Podium öffnen sollten, geht an Sie. Sie haben ja das düsterste Bild gezeichnet und gesagt, also die Dinge stehen eigentlich fest und eine militärische Lösung ist unausweichlich. Wie könnte die denn aussehen? Eine alleinige, durch Washington gestützte Aktion der Israelis oder eine neue Koalition der Willigen, die nicht so willig ist?
Ja, eben. Die sehe ich ja nicht, dass es eine Koalition der Willigen gäbe. Es gibt, denke ich, nur zwei realistische militärtechnische Szenarien. Das eine ist, worüber man sich sicherlich in Jerusalem und Tel Aviv Gedanken macht, ob man denn in der Lage ist, militärisch gegen die nukleare Infrastruktur des Irans vorzugehen. Und dazu gehören nun ja auch sehr viele militärische Anlagen der Revolutionären Garden, der Armee etc. Wir reden nicht über eine Wiederholung dessen, was seit 25 Jahren als Osirak durch den medialen Bereich geistert. Damit, denke ich, ist militärtechnisch das Problem nicht aus der Welt zu schaffen. Ich habe meine Zweifel, ob Israel in der Lage ist, eine zweiwöchige militärische Aktion aus der Luft durchzuführen. Das heißt, wenn denn eine militärische Option zu diskutieren ist, dann kann die nur von den USA gemacht werden. Und da sind die Planspiele bekannt. Das Pentagon lässt genug davon durchsickern, was man sich vorstellen könnte, wenn man es denn tun wollte. Heißt aber, at the end of the day, man bombt dann die nuklearen Ambitionen der Islamischen Republik Iran um 5, wenn es hochkommt, 10 Jahre zurück, und dann hat man das Problem noch einmal. Und das macht eine militärische Option natürlich nicht gerade sehr angenehm. Denn man verlagert nur das Problem. Solange das Regime an der Macht ist, solange diese Machtelite an der Macht ist, wird man es mit einer nuklear ambitionierten Islamischen Republik Iran zu tun haben.
Gut, vielen Dank. Dazu direkt oder so?
Well,
please.
I'm of the school that that buying time matters. In other words, if you're able to delay a nuclear program by a number of years, those could be very important years, and a lot can happen in a few years. So I think that I agree that ultimately the regime is the problem, not the program. But if the alternatives are between doing nothing and doing something about the program that doesn't deal with the regime, then it's clear what's necessary.
Yeah. Okay, ich glaube, an dieser Stelle können wir das Podium wirklich öffnen und Fragen entgegennehmen. Vielleicht verfahren wir wirklich so, dass wir jeweils drei Fragen bündeln, und bitte um kurze, präzise Fragen hier vorne gleich. Vielleicht stellen Sie sich jeweils kurz vor.
Mein Name ist Klaus Faber. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage an Herrn Künzel und Herrn Schirra, dann noch eine besondere Frage an Herrn Künzel. Die erste Frage knüpft an das, was Saul Zinger in seinem ersten Beitrag erwähnt hat, die UN-Konvention zur Verhütung von Völkermordverbrechen, zur Verhütung, nicht zur Bestrafung schon stattgefunden haben, der Völkermordverbrechen, auch unter Einbeziehung des Straftatbestandes der Anstiftung zum Völkermord. Das ist ja eine Konvention, die auch in Deutschland umgesetzt wurde, wahrscheinlich auch in allen EU-Mitgliedstaaten, wie gestern schon erörtert, wie mit Herrn Casaca erörtert, der wahrscheinlich im Europäischen Parlament als Minderheit dazu auch etwas auf den Weg bringen wird, behindert übrigens auch von deutschen EU-Parlamentariern, wie er mir mitgeteilt hat. Die Frage geht dahin, ob auch vor dem Hintergrund der deutschen Verantwortung es nicht sinnvoll sein könnte, wie Herr Salzinger das ja angesprochen hat, von Deutschland aus eine Kampagne zu beginnen, die Ahmadinejad unter Strafverfolgung wegen Anstiftung zum Völkermord zu stellen und diese Forderung an die Bundesregierung und auch an andere deutsche Instanzen zu stellen, auch vor dem Hintergrund, dass damit eine gewisse Aufklärung erreicht werden kann, mit wem man es zu tun hat, bei Ahmadinejad und vielleicht auch mit der Erwägung, das jetzt auch zu Ihnen gesagt, Herr Künzel, dass man auf diesem Wege vielleicht einiges erreicht, was man mit dem direkten Zugriff, mit der direkten Forderung nach Wirtschaftssanktionen nicht so schnell erreicht. Denn wenn man sich vorstellt, dass eine Strafverfolgung stattfinden würde und allein die Erhebung der Forderung danach wird schon gewisse Effekte haben können, dann wird das ja Auswirkungen auf verschiedene Beziehungsaspekte zwischen Deutschland und der Islamischen Republik haben, bis hin zu den Wirtschaftsbeziehungen. Die erste Frage, die zweite Frage kurz an Sie. Matthias Künzel, wäre es nicht sinnvoll, bei künftigen Initiativen auch hier Vertreter der Bundestagsfraktion auf dem Podium zu haben, um sie direkt befragen zu können, was sie von den Fragepunkten halten und wie sie dazu stehen, die hier in der Debatte eine Rolle gespielt haben? Vielen Dank.
Dann machen wir mit Ihnen weiter. Sie hatten sich gemeldet, Mr. Herf.
Just a comment about the American elections. I understand the war in Iraq is unpopular, and I've heard it's unpopular in Europe. If Hillary Clinton and Barack Obama have made clear that they're both committed to leaving Iraq if they're elected the President of the United States, if the United States, in my view, leaves Iraq in the way that they want to, it will lose the war in Iraq. If the United States loses the war in Iraq, it will be a political disaster, in my view, comparable to the Soviet Union, much bigger than the Soviet Union having lost the war in Afghanistan. The prestige of the United States in the Middle East will drop, and the prospect of an American attack on Iran will be reduced, I think, to close to zero. So this is a question, as this conference is addressing the question of the left or liberals and anti-fascism. I think the more difficult question, the one that's truly unpopular and unpleasant, is for people here to think about what an American defeat in Iraq would mean for any prospect of dealing with the threat from Iran. It's very popular, I'm sure, here in Berlin, to think that the election of Barack Obama and Hillary Clinton, who turns out to be an incredibly brave and courageous woman, much more so than people realized, and she would be a much better president than he was, if only she had a better, different position on Iraq. But if that happens, if there's a fast, rapid American exit from Iraq, it will have very serious consequences for the security of Europe as well. It would be a huge victory for radical Islam. And the consequences for the security of Germany and Europe would be, I think, quite grave. So this is not a subject that's come up at the conference, but as this question is raised, I think honesty and frankness requires that I bring it up, and that at least people reflect on it.
Vielen Dank. Da hinten gab es eine Frage, genau. Der Herr in Blau, links. Okay, ja, aber nach drei machen wir erstmal.
Ganz kurz, und zwar einmal zu dem Komplex, also es geht an Herrn Matthias Künzel. Er hatte bei der Pressekonferenz schon darauf hingewiesen, dass bei dem...
Stellen Sie sich kurz vor, bitte.
Stefan, gut. Herr Künzel hatte darauf hingewiesen bei der Pressekonferenz, wie auch gestern Abend, dass bei dem Treffen mit dem führenden Minister oder aus dem Außenministerium des Iran unter anderem Kerstin Müller und Trittin anwesend war. Und er hatte ja vorhin auch erwähnt, um die besondere Rolle unter Rot-Grün. Mich würde interessieren, soweit ich ja informiert bin, sind Kerstin Müller und Trittin gar nicht mehr so am Drücker. Wir werden, glaube ich, von einer großen Koalition regiert. Und dementsprechend frage ich mich jetzt halt, ob wir das mal genauer nochmal, die Rolle der Grünen jetzt, warum die gerade bei diesem Treffen bei der Körber-Stiftung anwesend waren, ob er das nochmal ein bisschen füttern kann mit Inhalten. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn man die Nachrichten hört, Siemens ist ja gerade groß in der Krise, dass ja sämtliche Bereiche am Schmieren sind und Lame Duck, also wenn man, weil ja Siemens auch ganz oft genannt worden ist, wenn man was machen will, wäre es doch ganz sinnvoll, auch jetzt mal da die Lame Duck weiter, also da ist ja schon, die sind ja schon angestoßen, angeschlagen, da jetzt noch irgendwie mit, wenn dann zwei Leute mit Flugblättern bei der einen Messe reichen, vielleicht reichen bei Siemens jetzt auch noch von der Seite auf Siemens einzutreten, weil Siemens hatte auch eine Stiftung, die Siemens-Stiftung, die die faschistische Kontinuität auch nach 45 weitergetrieben hat. Da gibt es auch einiges zu, von daher, es gibt da viel, was man gegen Siemens machen kann, machen hat, haben sollte und ja.
Vielen Dank. Herr Künzel, vielleicht erstmal.
Ja, recht schönen Dank. Zur Frage, warum oder ob man Mitglieder des Bundestages auf dem Podium haben sollte, das müssten natürlich die Veranstalter dieser Konferenz beantworten. Ich selber bin der Auffassung, das ist doch hier, was wir hier erleben im Moment, ist doch wirklich ein Anfangspunkt. Und das Problem, es wurde gerade genannt, was die Grünen anbelangt, das Problem ist doch, dass wir einerseits die große Koalition haben, aber dass alle drei Parteien, die nicht Mitglied der Regierung sind, also zwei Parteien, die linke Partei und die grüne Partei, einen Kurs verfolgen, der noch weitaus schlimmer ist als die Linie der Bundesregierung in der Koalition. Lafontaine wurde ganz knapp abgehalten davon, also Herrn Ahmadinejad die Hand zu schütteln. Und er hat also praktisch erklärt in einer Erklärung, was das Gemeinsame sei zwischen dem Islamisten und den Linken. Also es ist wirklich eine Horrorvorstellung. Und was man bei den Grünen erlebt hat, ist eben sozusagen der Anti-Amerikanismus pur. Sie haben dieses Element aus der rot-grünen Koalition und Gerhard Schröder bleibt ewig schuldig dafür, die Schleusen des Ressentiments gegen die USA wirklich eingebrochen zu haben, sodass wirklich der Anti-Amerikanismus in Deutschland salonfähig geworden ist. Das war vorher anders. Er war schon da, aber es ist eine... Und die Grünen sind sozusagen noch voll auf dieser Linie und deswegen, wenn man also die jungen Trittin hört, es gibt im Internet jetzt auch so einen Vortrag von ihm, wo er dann sich richtig hineinversetzt und sieht den Iran umzingelt und wir haben doch Verständnis, dass die sich wehren müssen und es ist also eine Position, die wirklich null Kenntnis nimmt von den Aussagen, die Ahmadinejad und die anderen Vertreter des Regimes konkret machen. Und alles unterordnet unter die Linie, Hauptsache die USA werden gestoppt. Und von daher, und bei der FDP, ja, es gibt einzelne FDP-Abgeordnete, die ich sehr schätze, die auch eine Position vertreten, die hier in dem Saal dominant ist. Aber leider war die letzte Anfrage der FDP, die dann im Bundestag schließlich gestellt worden ist, konzentriert auf die Frage, werden unsere mittelständischen Firmen durch die Amerikaner zu stark beeinträchtigt, wenn sie Geschäfte mit Iran machen wollen. Also wir haben real keine Partei im Bundestag, die als Partei eine andere Lösung propagieren würde. Was wir haben, sind Individuen in allen Parteien, aber Einzelne. Und es muss gelingen, die zusammenzubringen für gemeinsame Initiativen. Das glaube ich schon. Das ist wirklich eines dieser großen Probleme. Und wir haben es nicht nur zu tun mit einer großen Koalition. Ich sage, wir haben es mit einer übergroßen Koalition zu tun, weil eben leider die Medien und die Öffentlichkeit in Deutschland ebenfalls nicht wach ist, nicht wach sind, nicht wirklich aufgreifen die Informationen, die vorhanden sind. Wir können es mal antesten. Ich habe gestern berichtet über, das war eine Enthüllung, über den Besuch des stellvertretenden iranischen Außenministers Mehdi Safari in Berlin vor 14 Tagen. Es hat niemand darüber berichtet. Gestern war dabei Süddeutsche Zeitung, ARD, Deutsche Welle, es gab also die Süddeutsche Zeitung. Also alle haben mitbekommen, dass hier etwas passiert ist, was von hoher Relevanz ist, weil bei diesem Treffen nach iranischer Angabe beschlossen worden sein soll, dass ein Abkommen zwischen Berlin und Teheran erfüllt werden soll. Keiner weiß, was für ein Abkommen das ist. Und dass eine große Wirtschaftsdelegation aus Deutschland demnächst in den Iran reisen soll. Das ist das, was die iranischen Medien über eine Besprechung zwischen dem Staatssekretär im Auswärtigen Amt und dem stellvertretenden Außenminister des Irans berichtet haben. Und ich habe dazu einige Fragen gestellt, dass man doch gerne wissen würde von der Bundesregierung, ob das jetzt alles gelogen ist oder was da dran ist. So, gestern waren die Medien da bei der Pressekonferenz, es war 11 Uhr, als die Pressekonferenz stattfand. Wir können alle überprüfen, inwieweit das einen Einfluss hat auf die deutsche Öffentlichkeit. Heute in den Zeitungen, spätestens Montag. Also insofern glaube ich, dass es hier ein Beginn nur sein kann und dass es vielleicht andere Veranstaltungen geben wird, die dann auch stärker noch diese einzelnen Abgeordneten hier auf dem Podium in Berlin auf jeden Fall dann präsentieren werden. Bei der zweiten Frage gibt es da einen, ich glaube nicht, dass die Forderung, dass man die Konvention gegen genozidale Vorbereitungen, dass man diese Konvention alternativ stellen sollte zur Forderung nach Sanktionen. Denn was immer dort passiert, was immer auf dem rechtlichen Wege passieren würde, es würde natürlich sehr lange dauern, bis es umgesetzt ist. Und deswegen sind beide Dinge gleichzeitig zu betreiben. Und man muss sich insgesamt im Klaren sein, dass diese kleine Gruppe von Menschen, die hier sitzt, tatsächlich eine kleine Minderheit in der deutschen Öffentlichkeit darstellt und dass also sehr viel passieren muss, um diese Stimmung in der Öffentlichkeit zu verändern. Und mir gefiel sehr gut der österreichische Vorschlag, dieser Stop-the-Bomb-Campaign. Und es wäre toll, wenn man auch in Deutschland eine Art von Stop-the-Bomb-Coalition auf die Beine stellen könnte, die auch große gesellschaftliche Gremien, die relevant sind, die in die Mitte der Gesellschaft hineinwirken können, mit umfasst.
Ihre Frage zum Thema Siemens. Man kann ja die Ermittlungsakten der Münchner Staatsanwaltschaft und auch einiger anderer europäischer Staatsanwaltschaften sich durchlesen und dann stößt man, was Siemens und den Iran betrifft, auf die nette Information, dass auch in den Iran 19 Millionen Euro bisher aufgetaucht sind an Schmiergeldern, die bezahlt worden sind. 19 Millionen Euro ist relativ wenig, wenn wir bei einer Gesamtsumme im Moment 1,3 oder 1,4 Milliarden Schmiergeld sind. Die spannende Frage ist, was ist da geschehen? Siemens hat durchaus, sagen wir, sensitive Geschäftskontakte mit dem Iran. Siemens hat in der Vergangenheit ein wohlfeiles Monitoring-System in den Iran veräußert. Dieses Monitoring-System setzt die iranischen Geheimdienste in die Lage, jedwegliche Form der elektronischen Kommunikation zu überwachen. Nicht nur im Iran, sondern auch außerhalb des Irans. Da ist natürlich die Frage zu stellen, war dieses Geschäft so legal? Ich habe da meine Zweifel, der ein oder andere Staatsanwalt hat es auch und kommt jetzt auf den Gedanken, sich zu überlegen, wie sind die 19 Millionen Schmiergelder geflossen und gab es da etwa noch mehr? Das sind Fragen, die man im öffentlichen Bereich natürlich sehr wohl stellen muss und die, glaube ich, öffentlich eher gestellt werden, wenn man sie an der Firma Siemens auffängt und nicht an der Frage der Islamischen Republik Iran.
Gut, wir machen die zweite Fragerunde. Ich habe erstmal hier die ungeduldige Dame in Grün.
An? Hören Sie mich? Ja. Also danke schön fürs Wort, für die Worterteilung. Mein Name ist Elvira Grötzinger. Ich wollte erstmal allen danken, die hier gesprochen haben. Ich habe sehr viel gelernt. Es war eine geballte Unterrichtsaktion, die noch nicht zu Ende ist. Und sie hat mir sehr viel gegeben. Vielen Dank. Ich möchte mich Herrn Faber anschließen, der Strafverfolgung für Ahmadinejad gefordert hat aufgrund von Vergehen. Ich glaube nicht, dass sie eine Erfolgsmöglichkeit hat oder Erfolgschance bietet. Dennoch sollte man das versuchen. Man hat ja Sharon bekanntlich angeklagt in Brüssel. Warum soll man Ahmadinejad nicht anklagen? Ich möchte auch Herrn Künzel beipflichten, dass wir eine politische Pressure Group überparteilich in diesem Land brauchen, um solche Details, die wir heute gehört haben, der Öffentlichkeit trotz des Embargos der Presse oder was auch immer da geschieht, in unserem Fall zu verbreiten, damit man das bekannt macht und auf Parlamentarier oder Politiker eben Einfluss ausüben kann. Das wäre dieses operative Wirken, das vielleicht von dieser Konferenz aus anfangen kann. Dann möchte ich Herrn Schirra fragen, wenn es weiterhin nach diesem St. Florians-Prinzip geht, heiliger St. Florian beschützt mein Haus, zünd andere an, wie wäre das, wenn die Kofferbomben explodiert wären? Hätte man das aufgekündigt oder unter den Teppich gekehrt?
Danke. Vielen Dank. In der zweiten Reihe.
Mein Name ist Andreas Bienel und ich habe eine Frage an Herrn Sattar, obwohl das vielleicht ungewöhnlich ist. Ich werde Sie auch nicht in die Verlegenheit bringen, sich als Moderator Ihre persönliche Meinung äußern zu müssen, aber wir haben immer wieder gehört, wie groß die Diskrepanz zwischen der Bedeutung Deutschlands gegenüber dem Iran ist und der medialen Berichterstattung. Deshalb wollte ich Sie einfach fragen, ob Sie sich dazu äußern könnten, wie wird sowas eigentlich in Journalistenkreisen diskutiert unter Ihren Kollegen? Ist das politisch nicht opportun? Oder sagt man, das ist kein Thema, womit man eine mediale Kontroverse anschieben kann? Weil ansonsten, Politik ist Politik, es gibt verschiedene Parteien. Ein Presseorgan sagt, wir skandalisieren jetzt das und das, das bringt uns Leser, das bringt uns Auflage und so weiter. Und ich denke, wenn über wichtige Treffen zwischen iranischen und deutschen Politikern nicht berichtet wird und gleichzeitig alle darüber reden, dass Frau Merkel gesagt hat, wir stehen an der Seite Israels gegen den Iran, müsste es ja theoretisch möglich sein, dass ein Presseorgan sagt, das ist ein Top-Thema, das machen wir jetzt. Wenn die anderen so doof sind, das sich zu schenken, dann gehen wir damit in die Offensive. Und es würde mich einfach interessieren, wie wird sowas unter den Journalisten diskutiert, die ja diese Diskrepanz auch mitbekommen müssen.
Und in der vorletzten, drittletzten Reihe noch eine Frage. Okay.
Mein Name ist Klaus Törner und ich möchte an die Frage des Vorredners noch anschließen und die Frage nochmal auch nicht nur an Herrn Sattar, sondern auch Herrn Schirra geben, also an die Presse, an die Journalisten. Warum wird über die Geschäfte der deutschen Firmen kaum oder fast gar nicht in der deutschen Presse mit dem Iran berichtet? Und warum wird gerade in der Presse, die ja auch pro-israelische Unterstützung in ihren Direktiven hat, die Position von Frau Merkel gegenüber der Appeasement und Politik von Herrn Steinmeier gegenüber dem Islamismus und dem Iran nicht viel mehr skandalisiert und herausgestellt?
Gut, vielleicht nehmen wir noch eine auf und machen dann eine Runde hier oben. Ja, genau. Sie hier vorne.
Mein Name ist Tal aus Israel, in Berlin seit 8 Jahren. Okay, the question is in 3 different languages, so it's a little difficult for me to express myself. My question concerns the economic sanctions that Saul Zinger was talking about, and also Kunzel, and also Shira. And it seems to me that there isn't any display of moral character or moral values, any sort of moral fiber in any German government that would lead to any sort of economic sanctions. And I would like to ask if it's even realistic to expect the display of such moral behavior and moral character, which basically would say, okay, I'm not going to make a buck, but I'm going to stand up for my principles. When we haven't really seen an Israeli government that has had enough character, moral character, to say to Germany, okay, we are not going to continue any business with you as long as you support a second or finance a second Holocaust or the planning of a second Holocaust. That's
basically my question. Vielleicht fangen wir hier mit Herrn Schirra an. Sie, es fing ja an mit dem St. Florians-Prinzip, ne?
Die Frage stelle ich mir und vor der Antwort habe ich Angst, weil ich möchte offen gestanden nicht wissen, was in diesem Land los ist öffentlich, wenn wir einen Event vergleichbar mit Madrid oder London hätten.
Ich fürchte, dass ich erinnere mich noch sehr gut über die Aufregung im deutschen Herbst 77 mit, ich weiß nicht, nur 16, 17 Toten. Was wäre, wenn in Berlin, in Goslar, wo immer islamistische Gotteskrieger sich in die Luft sprengen? Dann habe ich Angst, was das für eine Republik sein wird danach. Und ich frage mich, ob es dann noch meine Republik wäre. Ich glaube, wir würden ganz schnell über einen sehr rasanten Abbau von bürgerlichen Grundrechten sprechen, die ich nicht missen möchte. Wenn ich die Wahl zwischen Sicherheit und Freiheit habe, wähle ich Freiheit aus dem banalen Grund. Meine Freiheit ist mir lieb und teuer. Und zum Zweiten weiß ich, Sicherheit gibt es nicht. Aber nochmals, ich will die Antwort nicht wissen, wie dieses Land danach aussieht.
Dann ganz kurz zu Ihnen. Also die Vorstellung, dass es da ein Schweigekartell gibt, ist absurd. Die Berichterstattung über den Iran und auch über den Atomkonflikt ist breit, nicht nur in meiner Zeitung, in allen deutschen Zeitungen. Den Einzelfall, den von Ihnen genannten, kenne ich nicht, kann ich mich gerne kundig machen. Ich weiß, das ist jetzt unbefriedigend für Sie, aber dazu kann ich mich nicht äußern. Und es gab insgesamt sehr kritische Kommentare, was die deutsche Haltung zu Sanktionen anbelangt. Und es gibt Fälle, die mir bekannt sind, dass Zeitungen Schwierigkeiten haben, Journalistenvisa für den Iran zu bekommen.
Herr Schiller. Noch eine Anmerkung zu Ihrer Frage. Es ist schlicht und ergreifend so banal, es ist verflucht schwierig zu recherchieren. Geschäftsbeziehungen deutscher Konzerne, Firmen in den Iran, es dauert extrem lange Zeit, es ist sehr teuer und es gibt nie eine Erfolgsgarantie, dass das Rechercheergebnis, dass es eins gibt. Und das, Journalisten sind auch nur Menschen, da wendet sich der eine oder andere lieber einem anderen Thema zu. So banal ist es manchmal auch. Danke.
I just want to respond to Tal's question about Israel, whether Israel's doing enough. And I think she's right that Israel's not been doing enough. But before we talk about a trade embargo of Israel on Germany, we could start with Prime Minister Olmert. Instead of when Merkel comes to visit, instead of saying everything is going well and you're wonderful and everything is wonderful, to say Germany is not doing enough, saying you're wonderful, you may mean to be wonderful, but you're not doing enough. The Israeli Prime Minister has to say that. That kind of public pressure has to happen. I'm not saying it's an excuse for any country not taking action, because Israel hasn't done that. But I've been critical of the Israeli government for not pressing publicly hard enough. Private pressure is not enough.
Okay. Ich möchte ganz kurz darauf hinweisen, Frau Grötzinger ist, so wie ich auch, Mitglied im Vorstand von SPME, Scholars for Peace in the Middle East, und wer sich dafür interessiert, draußen am Bücherstand ist eine Liste, wo man seine E-Mail-Adresse hinterlassen kann und kriegt dann Informationen. Das vorweg. Es hat mich auch was gekostet, diese Informationen über die Geschäftsbeziehungen Deutschland-Iran herauszufinden, aber nur Zeit am Internet. Was alleine die iranischen Medien veröffentlichen auf Englisch, ist so enorm, abgesehen davon, dass auch die Außenwirtschaftsstellen des Wirtschaftsministeriums sehr viel Informationen präsentieren. Die Berichte über die Hermes-Bürgschaften haben mir sehr viel Erkenntnisse geliefert. Also insofern glaube ich schon, dass man eigentlich die Informationen bekommen kann. Die Frage mit dem Moral Value finde ich ungeheuer wichtig. Man hätte in dem ganzen Thema angesichts der Kräfteverhältnisse im Parlament und in der Öffentlichkeit nicht die geringste Chance, wenn nicht die ganze Diskussion, die wir hier führen, vor dem Hintergrund des Holocaust stattfände. Und deswegen sind Österreich und Deutschland in besonderer Weise betroffen. Es ist sozusagen der einzige Hebel in der Argumentation, der so stark ist, dass er auch gegen eine große Mehrheit von Kontrahenten erfolgreich eingesetzt werden kann.
weil sich nun einmal Deutschland in der Rolle gefällt, besonders intensiv aus der Geschichte gelernt zu haben und so eine Art Weltmeister in der Bewältigung dieser Geschichte zu sein. Das ist wirklich ein Anspruch, der als Staatsräson hier gilt. Und deswegen, weil dieser Anspruch, wenn man genau hinschaut, sich sozusagen in nichts auflöst, wenn man sieht, wie gegenüber dem Iran agiert wird, deswegen haben wir in dem Punkt den wichtigsten Hebel. Und das ist einfach, es geht ja auch nicht um instrumentelle Verwendung. Hier geht es wirklich darum, die Erfahrung aus der Geschichte zu ziehen. Sie wurde immer zusammengefasst in der Formulierung, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Daraus wurde aber in der deutschen Linken nie wieder Krieg gegen Faschismus. Das ist das Problem, dass man einfach nicht erkennt, was für eine Drohung durch den Iran ausgeübt wird, dass man auch teilweise davon ausgeht, dass es einfach keine Feinde gibt. Es gibt keine Feinde. Es gibt eigentlich nur Freunde, mit denen man vielleicht Missverständnisse hat, dann wird der Dialog ein bisschen fortgesetzt und dann ist wieder alles gut. Das ist ungefähr die Vorstellung, die in der Öffentlichkeit herrscht. Es wird nicht erkannt, dass das, was hier passiert ist, und wo nun mal Deutschland für verantwortlich ist, dass die Menschen massenweise Hitler gefolgt sind, der also ähnlich Absurdes von sich gab wie Ahmadinejad, dass sich das wiederholen kann. Und dass es Feinde gibt, die sozusagen nicht darauf achten, wie man argumentiert, sondern die einen umbringen wollen, die einen auslöschen wollen. Ich gebe mal ein kleines Beispiel. Ahmadinejad hat in seiner ersten flammenden Rede, wo es hieß, also er wolle Israel auslöschen, noch mehr gesagt. Er hat gesagt, wir stehen in einem historischen Krieg, der seit Hunderten von Jahren andauert. Der heilige Hass muss sich über den ganzen Globus verbreiten, so lange bis Israel und die USA nicht mehr existieren. Ich bitte Sie, sich einmal vorzustellen, Herr Berlusconi hätte dasselbe gesagt. Es gäbe einen heiligen Krieg des Christentums gegen die Welt des Islam. Der heilige Hass der Christen muss sich über den ganzen Erdball ausbreiten, solange bis Saudi-Arabien und, sagen wir mal, Tunesien ausgelöscht ist. Was wäre passiert? Zu Recht. Der UN-Sicherheitsrat hätte eine Dringlichkeitssitzung angeordert. Es wäre eine Aufregung in der ganzen Welt entstanden. Berlusconi wäre sofort seines Postens enthoben worden. Kein Land hätte mehr Handel mit Italien getrieben. Was ist bei Ahmadinejad passiert? Es wurde einfach nicht wahrgenommen. Es wurde einfach ignoriert. Es wurde nicht erkannt, dass hier ein Regime sich als grundsätzlicher Feind darstellt gegenüber dem, was wir hier haben, dass Männer und Frauen zusammensitzen, dass eine westliche Kultur vorhanden ist und so weiter und so fort. Es werden diese Dinge nicht wahrgenommen und deswegen ist es so ungeheuer wichtig, mit diesem moralischen Argument wirklich zu argumentieren. Warum setzt Israel dieses Argument so wenig ein? Ich glaube, ich habe da eine Antwort auf die Frage. Es war sehr auffällig, Olmert hat in den letzten 1,5 Jahren Deutschland 2-mal besucht. Bei dem ersten Besuch, ich weiß nicht mehr genau, etwa vor 10 Monaten, da gab es vorher, 3 Tage vor seiner Ankunft, große Schlagzeilen, Olmert fordert Aufgabe der Hermesbürgschaften. Ich habe diese Artikel aufgehoben. Dann gab es den Besuch mit Kanzlerin Merkel. Und in der Pressekonferenz und in den Tagen darauf tauchte die Formel Hermesbürgschaften nie wieder auf. Und beim zweiten Besuch tauchte das Thema auch nicht mehr auf. Wir müssen auch sehen, dass Israel die U-Boote braucht, die Deutschland liefert. Also wir können es nicht Israel überlassen, wir müssen selber den Schwerpunkt darauf setzen.
Vielen Dank. Mir wurde leider gerade bedeutet, dass die Zeit abgelaufen ist. Deshalb möchte ich mich bei allen bedanken, beim Publikum und hier beim Podium. Es war jetzt nicht eine Debatte, die von der Kontroverse gelebt hat, sondern eher davon, dass man ein bisschen tiefer schürfte. Und das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Also herzlichen Dank.